Heute bei mir zu Gast. Im Vorfeld der Partie Eintracht gegen 1. FC Nürnberg ist Christian Bönig, Leiter Sportkommunikation und Pressesprecher von Nürnberg. Grüß dich, Christian. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
Sehr gern. Wunderschönen guten Abend.
Guten Abend. Christian, es ist gute Tradition in meinem Podcast, dass sich der Gast einmal selber vorstellen darf. Was du im Moment bist, das haben wir schon ein bisschen gehört. Aber wie bist du das geworden, was du bist? Und wieso überhaupt der FCN?
Wie lange hast du Zeit? Länger als eine halbe Stunde?
Eine Bühne. Wie lange brauchst du?
Also im Kurzdurchlauf habe ich mal tatsächlich, ich fange mal hinten an, so nach dem Abitur und einem Zivildienstjahr, habe ich eine Bankausbildung gemacht zur Liebe meiner Eltern. Das Ganze im niedersächsischen Lüchow-Dannenberg, also um die Ecke von Braunschweig. Bin aber schon immer dem Journalismus sehr zugetragen gewesen, habe für eine kleine Tageszeitung schon relativ früh mit 16 geschrieben und dann nach der Ausbildung habe ich ein Praktikum gemacht beim Radio. Da bin ich dann beigeblieben, war eine Zeit lang Nachrichtensprecher, unter anderem bei damals dieses Hit-Radio-Antenne, aber auch bei Energy. Und bin dann wieder zurück zum Print, habe bei der Welt gearbeitet, bei der Tageszeitung, dann ein Jahr bei der Bild. Dann bin ich zum FC St. Pauli gegangen als Pressesprecher, damals in der dritten Liga. Das war 2005 und das Ganze habe ich dann 10 Jahre gemacht, war zwischendurch auch noch Teammanager dort, also in Personalunion, so eine Doppelfunktion gehabt. Dann war ich ganz kurz für 2-3 Monate bei der Klitschko Management Group. Zu dem Zeitpunkt hat aber nur der Wladimir noch geboxt. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das in deinem Podcast dann sagen darf, aber ich tue es natürlich sehr gern und einfach, war ich dann nicht weit weg von Braunschweig, war ich 2 Jahre Pressesprecher von Hannover 96, dann 2 Jahre in einer Agentur. Wir haben Trainingslager und Testspiele organisiert, eigene Turnierformate im Profifußball und dann bin ich beim 1. FC Nürnberg 2020 gelandet. Das war im Grunde genommen die Vita und wieso Nürnberg, weil ich das Angebot bekommen habe und die Aufgabe halt extrem reizvoll und spannend fand und tatsächlich schon immer mal die Ambition hatte, auch im Süden von Deutschland leben zu wollen, um einfach zu wissen, wie es ist. Und jetzt bin ich mittlerweile seit bald 3 Jahren da.
Sind ja relativ, also A vom Aufgabengebiet, B von den Stationen sowieso, relativ unterschiedliche Jobs oder Aufgaben, die du da hattest. Bist du einfach oder gehst du deinen Neigungen nach, weil du vielfältig interessiert bist? Oder kam das immer so ein bisschen durch Zufall zustande? Wie war das?
Das ist eine gute Frage. Mir macht es einfach beides total Spaß. Also sowohl das Organisieren, was ja im Teammanagement sehr, sehr wichtig ist, und auch dann in der Agentur, weil das ist im Grunde genommen, dann warst du Teammanager für mehrere Vereine oder hast halt Teammanager-Aufgaben übernommen für mehrere Vereine. Aber auch der Medienbereich, weil ich den halt schon seit klein auf irgendwie angefangen habe zu begleiten. Es ist beides unheimlich spannend und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen habe ich mich da auch nie so richtig festlegen wollen, dass ich jetzt nur das eine kann oder nur das andere. Und man wächst ja an seinen Aufgaben bekanntlich.
Gerade im Fußballbereich, wenn man jetzt für unterschiedliche Vereine gearbeitet hat, bleibt man trotzdem Fan von einem der Vereine? Oder hast du überhaupt einen Verein, von dem du sagen würdest, da bist du Fan von?
Ich war früher als Jugendlicher Fan, auf jeden Fall. Aber das Fan-Dasein, das nimmt natürlich ab, weil es halt irgendwann ein Job ist. Also das ist mein Beruf, so wie jeder andere auch seinen Beruf hat. Außer dass meiner halt in einem sehr emotionalen Umfeld und in einem sehr öffentlichkeitswirksamen Umfeld stattfindet. Das ist halt der große Unterschied. Aber grundsätzlich ist es halt ein Job und der mir aber halt wahnsinnig viel Spaß macht. Aber wirklich Fan sein. Ich finde das schwierig. Es kommt immer darauf an, wie definiert man Fan sein. Also ich bin für meine Mannschaft. Ich bin bei jedem Spiel mit allem, was ich habe und bin leidenschaftlich dann Fan von der Mannschaft vom 1. FC Nürnberg. So, weil ich will unbedingt, dass wir unsere Spiele gewinnen. Von daher, ja, dann bin ich schon irgendwie Fan. Aber ich glaube, jeder definiert ja das Fansein auch auf seine eigene Art und Weise. Und es ist halt nicht mehr mein Hobby. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. So, früher war es das halt. Früher bin ich genauso ins Stadion gegangen, stand auf der Tribüne, habe die Mannschaft angefeuert. Jetzt feuere ich sie auch noch an, allerdings weniger mit Schlachtgesängen. Okay.
Christian, wenn wir uns mal so ein bisschen in die nähere Historie des 1. FC Nürnberg zurückbegeben. Das ist ja so ein Team, was immer so ein bisschen, sagen wir mal, eher Bundesliga zuletzt und zwischen Bundesliga und Zweite Liga gependelt ist. Wir wollen nicht allzu weit zurückgehen in der Historie, aber eine bemerkenswerte Saison war ja schon 2019, 2020, als es nach dem Abstieg aus der ersten Liga im Jahr davor fast bis in die dritte Liga ging. Dann kam es zur Relegation. Ich glaube, da kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen, denn ich weiß nicht, ein bisschen graue Haare sehe ich bei dir, kommt wahrscheinlich immer noch von einem der Spiele, oder?
Ja, vor allen Dingen von dem letzten Spiel und vor allen Dingen von den Minuten 80 bis 95. Das war, ich glaube, dieses Spiel kann man kaum mit Worten beschreiben. Man muss es tatsächlich alles miterlebt haben, was da passiert ist. Also diese Emotionen...
Gegen Ingolstadt, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, genau. Es war das Rückspiel gegen Ingolstadt, nachdem wir das Hinspiel 2-0 gewonnen haben und auch das Hinspiel schon noch deutlich höher hätten gewinnen können, also wirklich sehr überlegen waren. Dann spielen wir in der ersten Halbzeit in Ingolstadt, die einfach ausgeglichen ist. Es steht 0-0. Es ist alles gut. Es ist alles auf dem Weg, dass wir die Klasse halten. Und dann kommen da so, ich weiß nicht mehr ganz genau, waren es 11, 12, 13 Minuten und wir stehen auf einmal, liegen auf einmal 0-3 zurück und sind damit aus der zweiten Liga abgestiegen. Und es hat sich auch nicht unbedingt angekündigt, dass wir das Tor machen. Also wir waren dann zwar bemüht und aber es haben eigentlich kaum Torschancen rausgespielt. Und dann kommt diese 96. Minute. Der Abschlag von Chris Matenia. Dann eine Kopfballverlängerung, die in die falsche Richtung ging von was? Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Und dann, glaube ich, von Paddy Erras, der den Ball dann irgendwie in den Strafraum reinspitzelt. Auch blind im Grunde genommen. Und dann steht Fabian Schleusener da, macht ein langes Bein und schiebt den Ball ins Tor. Und das ist dann... Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, dass ich weiß nicht, wie oft ich diese letzten Sekunden oder letzten paar Minuten von diesem Spiel mir nochmal angeschaut habe danach. Da gab es so viele coole Videoclips zu mit Titanic-Musik unterlegt und so weiter. Also es war einfach krass. Es war mit Worten wirklich, das muss man miterlebt haben, diesen Moment, um irgendwie ansatzweise zu verstehen, was da passiert ist. Also diese 96. Minute war krass. Das war echt Wahnsinn. Ja.
Damit es nicht zu langweilig wird, muss man dazu sagen, es gab auch noch einen Videobeweis hinterher.
Ja. Also Tore werden ja grundsätzlich überprüft. Und es ist auch noch ein Spieler von Ingolstadt in dieser Szenerie irgendwie zu Boden gegangen.
Der ist heute gestolpert.
Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann bis heute nicht ausschließen, dass da eine Berührung vorlag oder sonst was. Ich habe es ja auch ein paar Mal gesehen. Ich verstehe halt nicht, warum er zu Boden geht. Aber die haben halt zum Glück keinen Foul gesehen und mit ein bisschen Verzögerung wurde das Tor dann gegeben. Und da war natürlich der Jubel nochmal da. Weil, also du musst dir das echt so vorstellen, ich sitze auf der Tribüne. Es sind ja keine Zuschauer im Stadion gewesen aufgrund der Pandemie. Und ich bin auch losgesprintet zur Eckfahne. Also ich war dann auch irgendwie damit in diesem Pulk. Das machst du aber nicht aus Berechnung oder sonst was, sondern das ist dann reine Emotion. Es bricht einfach aus dir raus. Du musst es irgendwie loswerden. So, und ja, das war ein Moment, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Das glaube ich. Zumal es ist ja nicht nur so, es hat ja nicht nur in Anführungszeichen eine sportliche Bedeutung, das natürlich auch, sondern da hängen ja Arbeitsplätze dran. Hast du das wahrgenommen? Ist das auch den Spielern klar geworden, was sie da noch so in letzter Sekunde, dass sie wirklich Menschen Arbeitsplatz gerettet haben?
War das ja ein Thema? Ja, und das sind auch genau die Dinge, die einem im Kopf dann umhergeistern. Also ich kann mich noch relativ genau an die Sachen erinnern, die ich so in den letzten Minuten dann, bevor dieses Tor gefallen ist, einfach gedacht habe. Und man mochte es auch gar nicht mehr so richtig glauben, weil es sich nicht abgezeichnet hat, dass wir jetzt auf einmal so drückend überlegen waren oder so, da jetzt fällt es gleich, sondern ja, das wussten auch die Spieler, weil auch alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle hatten die Mannschaft verabschiedet zu den Relegationsspielen, hatten ein großes Plakat gemalt, jeder hatte was draufgeschrieben. Also Es war auch da sehr emotional schon im Vorfeld. Deswegen wusste jeder Spieler, was da auf dem Spiel steht, was natürlich auf der einen Seite Druck erzeugt, auf der anderen Seite auch Kräfte freisetzt. Mhm. Alle Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle hatten damals das Spiel zusammen im Stadion geschaut. Und da gibt es halt auch Videos von. Also hat jemand gefilmt, während dann dieses Tor fällt und wie sich alle in den Armen liegen und jubeln und weinen und einfach sich ja freuen über das, was da gerade in dieser letzten Sekunde passiert ist. Und dieses Video hat danach auch ist dann auch an die Mannschaft gespielt worden. Also die Jungs haben das dann auch alle gesehen. Und wenn sie nicht klar war, was sie dort dann gerade noch so geschafft haben, dann spätestens, als sie das Video gesehen haben. Mhm. Ja.
Hat mir gesagt, dass Nürnberg eher so zwischen erster und zweiter Liga ein bisschen am Pendeln war, also davor eigentlich lange Jahre ja Bundesligist gewesen ist. Dem Tod von der Schippe gesprungen, nach deiner Wahrnehmung, hat das irgendwas mit den Fans gemacht im Anschluss?
Das weiß ich nicht genau. Ich finde es halt immer auch schwierig zu sagen, die Fans. Also bestimmt hat das mit jedem Einzelnen irgendetwas gemacht. Mhm. Ich weiß, dass es halt bis heute immer wieder ein Thema ist in vielen, vielen Gesprächen. Der Name Fabian Schleusener seitdem natürlich ein sehr bekannter ist in der Fanszene des 1. FC Nürnberg. Aber großartig verändert hat das, glaube ich, nicht wirklich etwas. Also ich wüsste auch gar nicht, was es jetzt verändern sollen, weil der Anspruch von einem Verein wie dem 1. FC Nürnberg ist ja auch jetzt nicht in der dritten Liga zu spielen, sondern ja schon eher zweite Liga plus. So, und deswegen hat sich da eigentlich in der Wahrnehmung wenig verändert. Im Verein, dann auch andere handelnde Personen und so, da hat sich dann schon wirklich eine Menge verändert. Dieter Hecking ist ja dann auch als Sportvorstand gekommen, Robert Klaus als Trainer, beide bis heute da. Dann kam Olaf Rebbe noch dazu als Sportdirektor. Mhm. Also da hat sich dann schon eine Menge getan, ja.
Okay, Christian, schwenkt mal ein auf die aktuelle Saison. Es ging ja, sagen wir mal, vom Ergebnis nicht so optimal los, aber eigentlich, wenn man sich so vor allem die zweite Halbzeit anschaut, zwar verloren noch auf St. Pauli. St. Pauli ist auch nicht unbedingt so als Laufkundschaft bekannt in der Liga. Haben 3-2 verloren, aber nach dem 0-3 zur Pause laufen wir schon nochmal einen Weckruf zur Halbzeit und dann nochmal rangekommen.
Auf St. Pauli hätten wir eigentlich was mitnehmen müssen. Auch so, wie wir im Spiel drin waren. Die Tore sind dann relativ schnell hintereinander gefallen. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer damit, aber auf der anderen Seite gehört es halt auch ein Stück weit zur Wahrheit dazu. Dieser Elfmeter, den dürfen wir niemals gegen uns kriegen. Das ist halt keiner gewesen. Das ist immer so, hört sich so nach Ausreden an und sowas, aber das soll es gar nicht sein, sondern das ist einfach ein Fakt. Und der Freistoß vorher, kann man auch drüber diskutieren. Der Einwurf, der zum Freistoß führte, da steht der Spieler einen halben Meter im Feld. So, also ist eine Menge zusammengekommen. Das dritte fangen wir uns dann unnötig. Dann versuchen wir natürlich hinten raus dann alles, um dieses Spiel noch zu drehen und hätten sicherlich auch noch die Möglichkeit gehabt. Aber ja, das war, hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, da auf jeden Fall einen Punkt mitzunehmen oder vielleicht sogar auf St. Pauli zu gewinnen und so in die Saison zu starten. Mhm. Aber das haben wir uns dann aufgehoben für den zweiten Spieltag.
Mhm. War das noch so nach dem Spiel vielleicht so ein bisschen, ja, muss ich auch erstmal einspielen, das Team? Ich meine, es gab schon so einen mittleren Umbruch im Kader.
Ja, also immer, wenn du Neuzugänge hast und die jetzt nicht vielleicht gleich am ersten Trainingstag da sind, dann ist das das Normalste von der Welt, dass sich gewisse Automatismen dann erstmal finden müssen. Das geht ja jedem so. Und das geht uns ja auch nicht anders. Das ist ja bis jetzt noch nicht so, dass die Mannschaft eingespielt sein kann. Kommen wir wahrscheinlich aber gleich noch zur aktuellen Situation. Von daher, ja, ich weiß nicht, ob das dann immer nachher der letzte Grund ist oder ob man auch wirklich immer nach Gründen suchen muss, so, warum man mal ein Spiel verliert und zum Auftakt. Ich meine, da steht auch immer ein Gegner auf dem Platz und das ist ja richtig gesagt, St. Pauli ist keine Laufkundschaft. Ja, dann verlierst du den Auftakt. Ich glaube, da kann man einfach dann auch einen Haken hintermachen.
Genau, zumal, du hast es schon angedeutet, gegen Fürth dann zu Hause ja gleich die ersten drei Punkte eingefahren wurden. 2-0, auch eine gute Leistung. Was ich gesehen habe, vor allen Dingen sagen wir mal, für die Liga eine sehr angemessene Zweikampfstärke, um es mal so zu sagen. Also das ist überhaupt, zieht sich durch eure Spiele durch. Wenn ich mir so die Statistiken bei den Zweikämpfen ansehe, eigentlich immer als Zweikampfsieger vom Platz gegangen. So ein bisschen das Geheimnis des Erfolges an der Stelle gewesen?
Ich glaube, die Basis, die Grundvoraussetzung, so sollte man es formulieren. Das ist das, was man auf den Platz bringen muss, um in der zweiten Liga Spiele zu gewinnen. Und das hat die Mannschaft auch auch verinnerlicht. Also das wissen sie auch. Das Spiel gegen den Ball ist wirklich ein großes Fund von unserem Trainer. Das ist ihm halt extrem wichtig und das ist auch der genau richtige Ansatz für diese Liga. Und die Mannschaft will fighten. Die Mannschaft lässt im Grunde genommen in fast jedem Spiel, es gibt auch mal eine Ausnahme, aber in fast jedem Spiel alles auf dem Platz. Und das wird dann auch honoriert. Also greife ich wahrscheinlich jetzt wieder ein Stück weit vorweg, aber beim letzten Spiel gegen den HSV, da verlieren wir zwar das Spiel, aber sie haben halt alles reingeworfen und das haben die Zuschauer dann auch im Stadion honoriert. Also da gab es auch nach Abpfiff keine Pfiffe oder so, weil wir verloren haben, sondern Menschen haben gesehen, okay, die Jungs haben sich da komplett reingeworfen, das hat an dem Tag halt nicht gereicht.
Mhm. Auch in Regensburg dann eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, 0-0 unentschieden, Punkt mitgenommen. Zu Hause das 0-3 gegen Heidenheim, auch wirklich nicht gut gespielt, Ausrutscher?
Ich sag ja. Ausrutscher, das ist genauso eines der wenigen Spiele, wo wir das nicht auf den Platz bekommen haben. Das ist dann an so einem Tag, das kann immer mal vorkommen, das passiert jeder Mannschaft mal, dass sie mal einen Tag hat, wo sie einfach nicht den Zugriff aufs Spiel kriegt, ja, wo sie nicht in die Zweikämpfe kommt, wo sie immer einen Schritt zu spät ist. Das nervt jeden, am allermeisten die Spieler selber. Und das sind dann Sachen, die man besprechen muss und genau analysiert. Und genau das ist passiert. Und dann haben wir 2-1 in Sandhausen gewonnen.
Mhm. Genau. Auch da habt ihr noch ein bisschen Anlauf gebraucht. So nach der Pause ging es eigentlich erst richtig los, aber dann wirklich tatsächlich verdient gewonnen. Ist dann gesagt, gegen HSV verloren. Wenn wir da mal so einen kleinen Summenstrich ziehen, Christian, was würdest du sagen, was für ein Fußball im Großen und Ganzen lässt Robert Klaus spielen?
Also auf jeden Fall einen, der extrem stark gegen den Ball orientiert ist. Also er will wirklich den Gegner stressen. Er versucht, früh pressen zu lassen, versucht, den Gegner direkt am Spielaufbau im Grunde genommen zu hindern und dann Ballgewinne zu haben und dann über schnelle Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen. Also das ist so das, was er zumindest in Phasen des Spiels gerne machen will. Er hat verschiedenste Facetten. Ich glaube, das ist so die am stärksten ausgeprägt ist. Und er will halt extrem sicher stehen hinten. Und ich glaube, das sind alles genau diese Basics, die man in der zweiten Liga braucht, auch um erfolgreich zu sein. Weil daraus entwickeln sich in der Regel Punkte. Aus Punkte kommt Selbstvertrauen und aus Selbstvertrauen entwickelt sich dann auf einmal eine gewisse Selbstverständnis in der Offensive. So, das ist im Grunde genommen das, wie wir es hinkriegen wollen.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie tief du dir in die Karten blicken lässt. Gibt es noch Bereiche, wo du sagen würdest, da können wir noch nachlegen?
Ja, wir sind offensiv noch nicht durchschlagskräftig genug. Das weiß auch jeder. Wir spielen uns jetzt immer mehr Chancen raus, sind noch nicht kaltschnäuzig genug vor dem Tor. Das sind diese Automatismen, aber das wird kommen, weil die Qualität hat die Mannschaft. Die braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Anlauf. Und eins darf man halt nicht vergessen. Und das wird dann auch immer gerne, wenn man das ausspricht, so als Alibi bezeichnet, was es aber überhaupt nicht ist, sondern es sind einfach nur die Realitäten, das sind die Fakten. Nämlich, dass wir relativ viele Verletzte haben, so mit kleineren Verletzungen, wo dann die Spieler mal 2, mal 3, mal 4 Wochen ausfallen, nicht trainieren können, aber recht schnell wieder spielen müssen, noch nicht bei 100% sind. Das zieht sich so ein bisschen durch, deswegen spielt sich bei uns auch keine Mannschaft oder zumindest der Kern so mit 9, 10 Spielern über einen längeren Zeitraum ein. Das wiederum führt dazu, dass wir die Automatismen noch nicht so drin haben. Und ich glaube, das wird alles kommen. Der Faktor Zeit, ich weiß, den hat man im Fußball nicht, aber gibt man einer Mannschaft die Zeit, wird man als Fan auch irgendwann Erfolg sehen. Bin ich fest von überzeugt. Kontinuität ist für mich der Schlüssel eigentlich.
Ja, schönes Stichwort. Da haben wir in Braunschweig gerade so ein bisschen Probleme mit. Nichtsdestotrotz, Christian, was ist denn so dein persönlicher Blick auf die Eintracht jetzt im bevorstehenden Spiel? Also zum einen Eintracht ganz allgemein und was hast du bisher von dieser Saison von der Eintracht mitbekommen?
Ich habe tatsächlich ein paar Spiele gesehen, unter anderem das erste gegen den HSV, auch das gegen Düsseldorf. Ich glaube, dass diese Mannschaft auch gerade dabei ist, sich zu finden. Und ich glaube auch, dass sie noch kommen wird. Also ich halte dieses nicht irgendwie aussichtslos oder sonst was, viel zu früh in der Saison. Und gewinnen sie das Spiel gegen den HSV, was mehr als durchaus im Bereich des Möglichen gewesen ist, dann bin ich mir sicher, läuft diese Saison ganz anders. Dann gewinnt man im Pokal gegen Hertha. So, dann hat man eine richtig breite Brust und dann spielt man diese Liga auch anders. So, und ich glaube, im Moment sind sie halt vorne noch nicht durchschlagskräftig genug. So, das ist aber auch eine Sache, die kann noch kommen, wenn sie den Glauben nicht verlieren. Das Ganze dann gerne ab nächste Woche oder diese Woche am Samstag. So, bis Freitagabend können das noch gerne dann so bleiben. Grundsätzlich ist es aber, gut, dass das Braunschweig in der zweiten Liga ist.
Sven, du hast ja schon eine ganze Menge erlebt im Sport und im Fußball auch im Allgemeinen. Jetzt nicht nach Tipps gefragt von dir, sondern einfach so ein bisschen aus deiner Erfahrung mal herausgeplaudert. Fußball ist ja unheimlich viel Kopfsache. Was machen Trainer nach deiner Erfahrung in solchen Situationen, wenn ein Team, was immer wieder Nackenschläge verdauen muss, also das jetzt nicht irgendwie hoffnungslos ständig unterlegen ist, sondern einfach immer wieder in jedem Spiel Nackenschläge hinnimmt. Man auch, finde ich, im Spiel gegen Bielefeld gesehen hat, dass es ordentlich gespielt hat, aber nach dem 1-0 einfach alles vergessen hat, was es eigentlich sich an Vorhaben mit auf dem Platz mitgenommen hatte. Was kann man da als Trainer machen? Was ist so deine Erfahrung? Oder was glaubst du, was Michael Stiele vielleicht im Moment macht mit dem Team?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Trainer immer bei ihrer Linie bleiben. Also das, was sie einmal angefangen haben, davon sind sie überzeugt. In einem Moment, wo es entweder gut läuft oder wo vielleicht auch gerade Sommerpause ist, so, also es keine Negativerlebnisse gibt. Und wenn man das Gefühl hat, dass die Mannschaft das auch mitgeht grundsätzlich, dann sollte man von diesem Weg niemals abrücken. Und ich glaube, wenn du das als Trainer schaffst und merkst, die Mannschaft zieht da auch grundsätzlich mit und sie machen es weiter und bleiben, wie sie sind, verändern sich dann im Misserfolg nicht großartig, dann haben sie auch die Mannschaft weiter hinter sich. Und das Gefühl, ich habe aus der Entfernung das Gefühl zumindest, dass es in Braunschweig so ist. Ob es wirklich so ist, kann ich natürlich schlussendlich nicht beurteilen. Aber wenn du dann nicht anfängst, irgendwelchen Aktionismus walten zu lassen und wir fahren jetzt alle ins Trainingslager und versuchen da irgendwie teambildende Maßnahmen. Teambuilding funktioniert im Grunde genommen am allerbesten über Erfolg und Siege. Alles andere an Teambuilding ist ein nice to have, mehr nicht. So, und das sind alles Sachen, die man, glaube ich, nicht unbedingt machen sollte, aus meiner Erfahrung. Also das ist auch das, was mir Spieler grundsätzlich immer so reflektiert haben dann.
Also gerüchteweise muss jetzt langsam sich Erfolg einstellen, sonst wird es für die sportlich Verantwortlichen in Braunschweig eng. Das ist aber nur Gerüchte, was da wirklich hintersteckt, weiß ich nicht. Von daher, Christian, was erwartest du da für ein Spiel und was glaubst du, wie Robert Klaus euer Team jetzt auf den Freitag vorbereiten wird?
Er wird den Jungs genau mitgeben, was uns dort erwartet. Also eine hitzige Atmosphäre im Stadion, eine Mannschaft, die von der ersten Minute an Gas geben wird, die um jeden Meter fighten wird, die alles reinschmeißen wird in dieses Spiel. Und da kommt es für uns darauf an, möglichst schnell der Eintracht den Stecker zu ziehen. Möglichst schnell zu zeigen, nee, ihr heute in eurem eigenen Stadion nicht. So, das ist wiederum unsere Aufgabe. Gegenhalten, Nadelstiche setzen und dann, es ist immer gut, auch das ist eine alte Fußballweisheit, aber es stimmt ja auch, möglichst schnell und früh so einen Nadelstich dann auch im Tor unterzubringen. Weil dann schafft man sich selbst aus Sicherheit. Und ich denke, wir werden wieder kompakt stehen. Wir werden wieder aggressiv sein. Wir werden keinen Ball verloren geben. Und bestimmt auch die eine oder andere oder wahrscheinlich auch diesmal mehrere Offensivaktionen haben.
Noch die Frage, was ist dein Tipp für das Spiel?
Ich habe mir tatsächlich vor Jahren das Tippen abgewöhnt, weil ich nie richtig liege. Also ich habe mal irgendwann, wenn ich ein gutes Gefühl vor dem Spiel habe, dann verlieren wir. Und wenn ich ein schlechtes Gefühl habe vor dem Spiel, dann gewinnen wir. Und irgendwie ich und Tippen, das sind zwei Welten, das funktioniert einfach nicht.
Gut.
Deswegen halte ich mich mit dem Tipp zurück.
Eine diplomatische Antwort. Christian, ein kleiner Ausblick noch. Was erwartest du? Wo wird für Nürnberg diese Saison die Reise hingehen? Die Saison ist lang, da kann unglaublich viel passieren. Aber wenn wir über dein Gefühl mal sprechen, wo siehst du euch so tendenziell in dieser Saison?
Ja, auch das ist immer dieser Blick in die Glaskugel. Es ist wirklich schwierig, da eine Prognose für abzugeben. Also wenn wir unseren Kader beisammen haben, wenn wir hoffentlich diese Phase mit den Verletzungen so nach und nach hinter uns lassen, dann sind wir eine Mannschaft fürs obere Drittel. Das ist nicht unrealistisch. Von daher wäre das natürlich schön, aber wirklich prognostizieren, boah, wenn ich das könnte, wäre ich, glaube ich, steinreich.
Viel Geld mit Fußballwetten, das stimmt. Christian, sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Das sehr gerne.
Sehr interessante Einblicke einerseits in Nürnbergern, auch in deine persönliche Geschichte gegeben, fand ich sehr spannend. Ich gehe mal davon aus, dass ihr gerade in der kritischen Situation, die Eintracht jetzt ist, euch als gute Gäste erweist, 3 Punkte im Gepäck habt, ihr dann da lasst. Und ich denke, danach könnt ihr nochmal durchstarten und gerne im oberen Tabellendrittel die Saison dann abschließen.
Ich glaube, wir brauchen die mindestens genauso dringend.
Schau mal, ich pflege dazu sagen, zum einen, ich werde mir komischerweise mit meinen Gästen nie einig, was das angeht. Das kann ich am besten Willen nicht sagen. Und zweitens, wenn man uns nach dem Spiel in die Augen gucken und sagen, gut, ist ein gerechtes Ergebnis, es ist sportlich immer am besten, was ja auch klar ist. Wir beide nehmen für unseren Verein jeweils ein dreckiges 1-0 mit, das ist natürlich auch ganz klar.
Genau so ist es.
Schauen wir mal, was passiert. Christian, nochmal ganz herzlichen Dank.
Nochmal sehr gerne.
Gute. Hat Spaß gemacht.
Wir hören uns. Machen wir. Danke. Tschüss.
Ciao.